SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Diese Woche finden bundesweit wieder die traditionellen Ostermärsche für den Frieden statt. Lange nicht mehr so aktuell wie jetzt, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auch in Freiburg wird ein Ostermarsch stattfinden, morgen im späten Nachmittag. Und der Hauptredner dort wird Jürgen Gräßlin sein, Deutschlands bekanntester Rüstungsgegner. So hat ihn einmal die Wochenzeitung Die Zeit genannt. Hallo und herzlich willkommen, Jürgen Gräßlin.
Ja, hallo Herr Bartarillo und hallo SWR 2 Hörer.
Herr Gräßlin, Russland führt seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Schlimme Tatsachen. Fast 4,5 Millionen Flüchtlinge mussten das Land verlassen. Wladimir Putin hat mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Die Ukraine bittet jetzt in dieser Lage um Unterstützung, unter anderem um Waffenlieferung, auch Waffen, auch schwere Waffen. Herr Gräßlin, Sie sind überzeugter Rüstungsgegner. Sind Sie denn jetzt dabei, im Moment Ihre Position zu überdenken?
Ich fühle mich eher bestärkt, weil die letzten Kriege oder die Kriege der letzten 20 Jahre und auch dieser Krieg einmal mehr zeigen, wozu Waffeneinsatz, Waffengewalt führen. Die Kriege in Afghanistan, die ja erst die Russen geführt haben und dann die NATO geführt haben, haben zu Hunderttausenden von Toten und Millionen Flüchtlingen geführt. Die Kriege in Syrien, im Irak, jetzt im Jemen, übrigens vielfach mit deutschen Waffen geführt, zeigen, dass Militär versagt und Zivilistinnen und Zivilisten oft Opfer sind. Und wir haben jetzt einen Krieg, einen Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, von Wladimir Putin und seinen Schergen, die wieder einmal mehr zeigen, wir müssen zu einer Welt kommen, die weniger Waffen hat und mehr Frieden garantiert durch Friedensverhandlungen und nicht weiter auf Waffengewalt und auch nicht weiter auf Waffenexporte und verstärkte Waffenexporte setzen.
Das war Paul McCartney mit dem Titel People Want Peace von dem Album Egypt Station aus dem Jahr 2018. Der Titel, der stammt wohl aus einem Gespräch, das Paul McCartney mit seinem Vater geführt hat als Kind. Da hatte Paul McCartney im Fernsehen wohl Gewalt gesehen, Bilder von Gewalt, vom Krieg und seinen Vater dann gefragt, was ist das eigentlich mit uns Menschen? Also mögen wir das? Mögen wir das Krieg führen? Mögen Menschen, wollen Menschen kämpfen? Und der Vater hat dann wohl geantwortet, die normalen Menschen, die wollen keinen Krieg, es sind die Politiker, die den Krieg wollen. Die normalen Menschen wollen Frieden. Herr Gräßlin, sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe das ähnlich, weil wenn Sie mit Ukrainern sprechen, mit Russen sprechen, wenn Sie mit Menschen in der Türkei sprechen oder was ich auch getan habe mit Kurdinnen und Kurden, also beiderseits der Front, dann sind es normale Menschen, dann sind es nette Menschen, dann sind es Menschen mit Alltagssorgen. Es ist tatsächlich die Politik, die aus Machtgründen, das zeigt sich ja jetzt auch bei Wladimir Putin und dieser Militärintervention, auch aus Profitgründen, und da steckt die Rüstungsindustrie hinten dran, Interesse an Kriegen haben. Und die Rüstungsindustrie, egal wo Krieg geführt wird, es sind ja 30 Kriege, die laufen im Moment, profitiert von Kriegen.
SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit Jürgen Gräßlin. Seit über 40 Jahren setzt er sich gegen Rüstung und für den Frieden ein. Herr Gräßlin, Sie sind Jahrgang 1957. Ihr wievielter Ostermarsch wird es denn sein morgen in Freiburg?
Ja, ich überlege, aber ich sage es wirklich vage, zwischen 20 und 30 werden es sein, aber wie viele es wirklich genau sind, weiß ich nicht, aber manchmal, wahrscheinlich sind es mehr, weil ich ja wie dieses Mal nicht nur in Freiburg spreche, sondern dann auch zwei Tage später in Ingolstadt spreche. Wenn man das so zählt, werden es weit über 30 sein.
Während der Corona-Pandemie haben die Ostermärsche ja gar nicht mehr stattgefunden, größtenteils. Auch so war es in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja doch eher so ein bisschen ruhig geworden um die Ostermärsche. Wie sieht es denn da zur Zeit aus? Also wie viele Menschen erwarten Sie dann morgen?
Wie viele es wirklich sind in Freiburg, weiß ich nicht. Manchmal hängt es auch vom Wetter ab, aber es werden hoffentlich viele 100 sein und wenn es gut läuft, auch über 1000. Was natürlich für uns in Freiburg eine tolle Zahl wäre, weil, wie Sie zu Recht sagen, die Ostermärsche vor der Pandemie, da waren wir mal so 250 Leute vielleicht und waren auch froh, dass die kamen und aktiv wurden. Es sind ja oft auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die mitmachen. Es gab natürlich eine Phase, gerade in dieser Gründungsphase der Ostermärsche, die auf 1958 zurückgeht und die Kampagne von Nuclear Disarmament in Großbritannien, die im Kampf gegen die Atomwaffen die Kriege zum Thema gemacht hat und die Atomwaffenkriege. Es gab eine ganz heiße Zeit mit Konrad Adenauer als Kanzler, der in meinem Geburtsjahr 1957 die Rolle von Atomwaffen auf den Schild gehoben hat und gesagt hat, wir müssen die neueste Entwicklung mitmachen. Und es gab dann nochmal einen Aufschwung, ich sage jetzt mal in den Jahren 1979 bis 1990, als der Kalte Krieg tobte, den ich wirklich hautnah miterlebt habe durch die Teilnahme an den Friedensdemonstrationen in Bonn, aber auch an der Menschenkette von Stuttgart nach Ulm, 108 Kilometer, 300, 400.000 Teilnehmer. Das war eine heiße Zeit und da waren wir ganz viele Menschen. Und dann mit der Phase der Abrüstung, der Entspannungspolitik wurden wir weniger, aber das war ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Und ich befürchte, dass wir jetzt wieder ganz massiv bundesweit auf die Straße gehen müssen mit vielen, vielen Menschen, um nicht nur gegen diesen Russland-Ukraine-Krieg und gegen den Angriffskrieg der russischen Seite zu demonstrieren, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass im Moment 30 Kriege wüten, Hunderte, Tausende von Menschen sterben und dass aber Millionen von Menschen, insgesamt sind etwa 70 Millionen Menschen auf der Flucht, dass Millionen Menschen in die Flucht getrieben werden.
Sie selbst haben in den vergangenen 3,5 Jahrzehnten, Sie haben es auch gerade so ein bisschen aufgerissen, mehr als sich sehr, sehr engagiert, haben mehr als 3.800 Vorträge und Reden allein zum Thema Waffenhandel und Rüstungsexporte gehalten. Jetzt so routiniert Sie sind, im Moment ist die Weltgeschichte ja mal wieder doch im Umbruch. Wie lange haben Sie denn dieses Jahr zum Verfassen Ihrer Rede beim Ostermarsch gebraucht? Sie sind da ja der Hauptredner.
Das ging in Anführungszeichen relativ leicht, weil ich vorher schon in Stuttgart gesprochen hatte vor 35.000 Leuten, weil ich Grußworte geschickt hatte an die Ostermärsche in Stuttgart und in Tübingen davor, beziehungsweise nicht an die Ostermärsche, sondern an die Friedensveranstaltungen und Kundgebungen. Aber ich musste sie jetzt nochmal aktualisieren, weil sie waren geschrieben in der Anfangszeit dieses Krieges und es gibt eben neue Entwicklungen. Die Waffenexporte schreiten voran. Frau Baerbock will jetzt nicht nur in Anführungszeichen Kleinwaffen und sogenannte Verteidigungswaffen liefern. Sie will jetzt schweres Gerät liefern. Damit ist gemeint Kampfjets, Kriegsschiffe, Artilleriegeschütze, Kampfpanzer. Also da kommen wir in eine Gefahr rein, der Eskalation, die unglaublich ist.
Ja, der Hintergrund da ist natürlich, dass es auch ein Umschwenken auch vielleicht ja auch in Ihrem Lager gibt, dass es Pazifisten gibt, die sagen, wir haben uns getäuscht, man braucht Rüstung. Wir müssen uns verteidigen können gegen Bedrohungen etwas Russland und wir müssen in der Lage sein, andere zu unterstützen, in diesem Fall die Ukraine. Können Sie das nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt?
Natürlich kann ich es nachvollziehen, weil wenn Sie die Bilder sehen, die vielleicht finden Sie das jetzt komisch, wenn ich das sage, für mich nicht neu sind, weil ich seit Jahr und Tag in Krisen- und Kriegsgebiete reise und immer wieder sehe, was Militärs Menschen an, Zivilistinnen und Zivilisten Menschen antun kann. Wissen Sie, Vergewaltigung von Frauen in massenhafter Form ist eine Kriegswaffe, ist Anführungszeichen so grauenhaft, das ist völlig normal. Der Bruch von Völkerrecht ist leider völlig normal, was eine ganz furchtbare Aussage ist, denn die Russen brechen natürlich Völkerrecht. 2014 in der Ukraine mit der Annexion der Krim und denken Sie danach die Unterstützung pro-russischer Kräfte im Donbass oder jetzt die Intervention. Und die Amerikaner haben, das vergisst man in der Diskussion in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, in Afghanistan, im Irak, in Libyen, im Jemen, in Syrien und wieder im Irak Völkerrecht gebrochen, ganz massiv, mit Millionen von Toten. Und das ist leider eine Entwicklung auf der Weltbühne, die andere Staaten auch mitmachen. Die Türkei, während wir hier sitzen, ist in Nordsyrien im Einsatz.
Stimmt es, dass Sie dafür plädieren, die Ukraine sollte sich besser ergeben, um mehr Leid zu verhindern?
Ergeben ist ein Wort, was man deuten kann, aber ja. Wenn ich jetzt sehe, was in der Ukraine passiert, dass tagtäglich Hunderte von Menschen sterben, verstümmelt werden, eine ganze Generation von Menschen traumatisiert wird, dann muss man überlegen, was man tut. Liefert man Waffen, unterstützt die ukrainische Seite militärisch und führt diesen Konflikt weiter militärisch fort? Oder sucht man nach einem Weg, der vergleichsweise schnell zu einem Erfolg führt? Für die ukrainische Seite ist es vielleicht militärischerseits kein Erfolg, wenn man sagt, man lässt die Russen in die Städte einmarschieren, aber man leistet gewaltfrei Widerstand, man boykottiert alles, was von russischer Seite kommt. Man ist nicht bereit, die Besatzungspolitik hinzunehmen. Und gleichzeitig haben wir ja einen unglaublichen Druck, und den finde ich im Übrigen gut, durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die Druck auf die russische Seite ausüben, diese Embargos, die es laufen, diese hoffentlich kommenden Stopp von Gas- und Ölzulieferungen. Also das ist nicht so, dass da nichts passiert, sondern wenn man sagt, wir nehmen das in Kauf, dass die Russen kommen, wir nehmen es aber nicht in Kauf, dass sie unsere Politik bestimmen, dass sie unsere Städte gewaltsam besetzen und gleichzeitig diese unglaubliche Front, die ja da ist, von NATO und von EU und weltweit gegen die Russen aufgebaut wird, dann setze ich da auf viel mehr Verhandlungslösungen, auf Druck auf Russland statt auf die fortgesetzte Eskalation des Krieges in der Ukraine, die in der völligen Zerstörung der Ukraine enden wird. Nehmen Sie das Beispiel Syrien.
Also es ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, das geht vielen so, wenn Sie das hören, diese Idee des gewaltfreien Widerstands. Aber verstehen Sie, wenn solche Vorschläge aus der Ukraine zum Beispiel als zynisch zurückgewiesen werden? Also einfach das eigene Land, die eigene Freiheit aufgeben als Empfehlung mal aus der Ferne?
Das ist es ja eben nicht, aber ich verstehe es, wenn jemand sagt, das ist zynisch, ja klar. Weil sie kämpfen, sie riskieren ihr Leben, sie sehen, wie Angehörige bestialisch umgebracht werden und dann kann man das als zynisch empfinden. Aber das Gegenmodell, das ist ganz spannend. Sprechen Sie mal mit den Menschen, die für diese Waffenlieferungen sind, die für den militärischen Widerstand sind und fragen Sie diese Menschen, wo dieser Krieg hinführt. Und sie bekommen ganz selten Antwort, weil wir alle wissen, dass Gewalt zu Gegengewalt führt und Gegengewalt zu Gegengewalt führt und dass eine Konflikteskalation ist, die letztendlich in einen Krieg führt, der zur totalen Zerstörung aller Städte, vieler, vieler Dörfer und vielleicht flächendeckend des Landes führt. Krieg ist die schlimmste Form der Umweltzerstörung und der Menschentötung. Und man kann einfach nur sagen, lasst uns alle Wege wählen, aus diesem Krieg herauszukommen. Lasst uns, wenn es notwendig ist, die 25. und 35. Verhandlung führen mit Wladimir Putin und seinem Regime. Weil so stark ist die russische Verhandlungsposition nicht, wie Wladimir Putin das sehen würde gerne. Und es gibt durchaus Ansätze, über die Krim zu sprechen, über den Donbass zu sprechen, über Wahlen in diesen Regionen zu sprechen, über eine neutrale Ukraine zu sprechen. Aber bitte nicht NATO-Mitgliedschaft und bitte nicht EU-Mitgliedschaft.
Wir sprechen gleich weiter. Jetzt hören wir erstmal nochmal Musik. Musik, die Sie sich gewünscht haben, Herr Gresslin, und zwar Konstantin Wecker mit dem Waffenhändler-Tango.
Dann brauchen wir noch irgendeinen Bösen, von dem wir dann die freie Welt erlösen. Und finden wir nicht gleich einen Gemeinen, dann basteln wir uns eben einen. Es ist doch klar, dass jeder andere schlecht ist, wenn unsere Sache einzig richtig und gerecht ist. Drum lasst uns ewig weiter Waffen bauen, die wir den anderen um die Ohren hauen. Man kann das nennen, wie man will. Humanitärer Overkill, heiliger Krieg, gerechte Sache, die Fahne hoch, dass ich nicht lache. Die ganzen Sprüche schenke ich Ihnen, beim Krieg geht's immer nur ums Geld verdienen. Und unsere Freiheit ist, auch dieses Lied beweist es, nur die des Marktes, nicht mehr die des Geistes.
Das war der Titel Waffenhändler-Tango von Konstantin Wecker. Zitat aus dem Song, ganz am Ende, beim Krieg geht es immer nur ums Geld verdienen. Herr Gresslin, würden Sie dem zustimmen, so kategorisch?
Geld verdienen und Machterweiterung. Also das sind immer die zwei Kriterien, die Sie haben, wenn Sie sich die Kriege der letzten Jahrzehnte anschauen. Geld verdienen für die Industrie und auch für die Mächtigen im jeweiligen Land. Es gibt wirklich Menschen, es gibt eine ganze Industrie und es gibt einen militärisch-industriell-politischen Komplex, der profitiert von Krieg. Und natürlich geht es darum, ein Nachbarland zu besetzen oder Anteile eines Landes zu gewinnen oder zurückzugewinnen. Wir kennen das als Deutsche. Ich meine, mein Großvater hat zwangsweise und nicht freudig erregt in den Ersten Weltkrieg gekämpft in diesem Giftgaskrieg und hat zum Glück überlebt. Mein Vater war als junger Bub, 16-jährig, auf dem Isteiner Klotz stationiert und war beteiligt beim Abschießen französischer Flugzeuge bei Kriegsende. Und es ging dann ums Elsass, es ging um Rückgewinnung von Land und man hat sich ja auf dem Menschenfresserberg hier südwestlich von Freiburg in den Vogesen ja unglaublich barbarische Schlachten geliefert, um ein paar Quadratmeter. Die Ursache von Krieg ist einfach, dass Politiker und Machthaber ein Interesse haben, ihre Macht zu erweitern, ihre Macht zu stabilisieren. Und das Furchtbare ist, und deswegen hat Konstantin natürlich recht, wenn er im Waffenhändler-Tango singt, wir bauen Waffen, um sie zu verkaufen und es wird ein gescheiter Krieg sein aus unserer Sicht, aber letztendlich geht es nur darum, immer wieder neue Krisenherde zu schaffen.
SWR 2 Tandem, heute mit Jürgen Gresslin. Er engagiert sich seit über 40 Jahren für den Frieden. Herr Gresslin, Sie haben schon so ein bisschen geschildert, wo das auch in der Familie bei Ihnen herkommt. Also es ist ja vielleicht eine typisch deutsche Familie mit diesen zwei entsetzlichen Kriegen, in die Deutschland verwickelt und die Deutschland ausgelöst hat. Wie sind Sie denn zur Friedensbewegung gekommen? Also gibt es da noch eine Geschichte aus Ihrem Leben heraus, wo Sie sagen würden, das hat mich motiviert, diesen Einsatz für Frieden und Gegenrüstung zu meinem Lebensthema zu machen?
Der Einsatz für Frieden und gegen Militär, der kam sicherlich aus der Situation heraus, dass ich 1977 zur Bundeswehr einberufen wurde, dass ich nicht den Kriegsdienst verweigert habe. Ich war auch sozialisiert vom Elternhaus, von meinen Freunden her, zur Bundeswehr zu gehen, ohne in irgendeiner Weise kriegstreiberisch zu sein. Das war ein ganz normales Elternhaus damals, auch ein liebendes Elternhaus. Ich landete bei der Bundeswehr in Kempten als Sanitätssoldat, wurde ausgebildet an einem Gewehr, das ich damals noch nicht kannte, dem G3-Sturmgewehr von Heckler und Koch, konnte es bedienen, kam auf den Schießplatz und hätte an diesem Tag geschossen, denn ich war ja kein Pazifist. Und dann lautete der Einsatzbefehl, wir üben heute das Kopfschusstraining bei Chinesen. Ihr habt eine Zielscheibe vor euch, trefft genau in die Mitte rein, denn das ist zwischen die Augen dieser Chinesen. Und dann ist in mir was passiert, dass ich gesagt habe, nee, stopp, jetzt muss ich reflektieren, was mache ich da eigentlich, will ich das eigentlich? Und man hat die gelbe Gefahr, die Chinesen an die Wand gemalt. In meiner Kaserne war die rote Gefahr, die Russen, nicht das Thema, sondern die gelbe Gefahr. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Das ist doch nicht meine Lebensaufgabe, auf diesem Planeten zu sein, um andere Menschen zu töten. Habe dann das Schießen verweigert, musste wochenlang mit einem, naja, Holzknüppel in G3-Form mit zu diesem Schießplatz gehen, mich ins Gras legen und den Spott der anderen ertragen. Und daraus hat sich aber eine sehr heftige Diskussion bei der Bundeswehr entwickelt über den Kalten Krieg, über die NATO-Nachrüstung und über die Tatsache, dass wir Gewalt mit Gegengewalt, atomare Gewalt mit gegenatomarer Gewalt, also SS-20 Raketen der Russen und Pershing 2 des Westens beantworten und dies uns in einen, naja, Atomkrieg führen kann. Und das wollte ich nicht. Und dann bin ich nach 5 Monaten aus der Bundeswehr entlassen worden.
Sie haben gerade auch von Spott gesprochen. Also es geht ja bei diesen Diskussionen, es ging sicher jetzt in den damals zu der Zeit, als Sie in der Bundeswehr waren, auch noch mehr auch emotional her bei diesen Gesprächen. Ich habe das Gefühl, dass Sie jemand sind, der recht ruhig darüber spricht, obwohl es Sie ja auch emotional sehr berührt, dieses Thema. Ist Ihnen das wichtig, dass man immer ins Gespräch kommt?
Anders geht's nicht. Also Sie müssen selbst mit Diktatoren reden und das gilt jetzt nicht nur für Wladimir Putin und sein wirklich diktatorisches Regime. Das gilt für andere Regime genauso. Wenn Sie nicht mit dem IS als Terrororganisation sprechen, wenn Sie nicht mit Saddam Hussein sprechen als Diktator im Irak, wenn Sie nicht mit Erdogan sprechen, der diktatorische Züge hat, dann werden Sie keine Diskussion führen, keine Verhandlungen führen können, keine Friedensverhandlungen herbeiführen können und dann landet es immer bei einer gewaltsamen Konfliktaustragung und final im Krieg.
Anfang der 1980er Jahre, da waren Sie dann Pazifist. Da gab es in Bonn die sogenannten Friedensdemonstrationen im Bonner Hofgarten, bei denen dann hunderttausende Menschen gegen die Aufrüstung in Europa demonstrierten. Also zum Beispiel gegen die Stationierung neuer Atomwaffen in Europa und Deutschland. Sie waren da auch dabei, so Anfang, Mitte 20. Was hat Sie denn damals am meisten beeindruckt?
Also damals war ich noch nicht der Friedensaktivist von heute. Damals war ich so eine Art Mitläufer. Ja, ich war ein junger Mann, der in die Friedensbewegung hineingeschnuppert hat und zum ersten Mal dann im Juni 1982 auf dem Bonner Hofgarten demonstriert hat mit 500.000 Menschen. Hatten wir übrigens neulich, als ich in Berlin gesprochen habe, auch 500.000 Menschen. Also es wieder viele, viele Menschen auf der Straße. Und 83 dann bin ich nicht nochmal mit nach Bonn, sondern zur besagten Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm. Und wir wussten gar nicht, kriegen wir die Menschen zusammen, um diese unglaublich lange Distanz von 108 Kilometern dieser beiden Städte zu füllen. Und am Schluss waren wir so viele Menschen auf der Straße, dass wir Serpentinen bilden konnten. Und es war, ja, es klingt jetzt seltsam, wenn ich das sage, aber wir haben Friedenslieder gesungen, wir haben eine Party, ein Festival gemacht, ein Friedensfest gemacht.
Sie haben sich 40 Jahre engagiert, 40 Jahre lang sind Sie auch Lehrer gewesen, also bis zur Pensionierung vergangenes Jahr, Klassenlehrer an einer Realschule. Ihr Engagement neben dem Lehrersein, also Sie haben Bücher geschrieben, Prozesse geführt, bei Filmen mitgemacht, Sie waren und sind Sprecher von Friedenskampagnen und Organisationen, also viel, viel Zeit, die da in der Freizeit draufgegangen ist. Viel Zeit zum Angeln hatten Sie nicht im Leben, oder?
Angeln würde ich nicht, weil es das Töten von Tieren ist. Und ich bin seit Mitte der 80er Jahre überzeugter Vegetarier. Ich lehne das Töten von Tieren ab. Ich lehne Tierversuche und Tiertransporte ab.
Sie haben recht. Ich wollte nur fragen, ob Sie überhaupt Zeit für Hobbys, falsches Beispiel. Zeit für vergnügliche Hobbys, vielleicht auch mit der Familie.
Also, das Wichtigste war und ist mir bis heute meine Familie, meine liebe Frau, unsere beiden Kinder, die vier Enkel. Das ist Frieden in der Familie und das ist Liebe in der Familie.
Also für die war Zeit genug, die sind nicht alle lauter Rüstungsfans geworden aus Protest gegen Papas Engagement?
Im Gegenteil, gestern hat mir meine Tochter angerufen und gesagt, du läufst auf Pro7 gerade im Interview. Dann habe ich mir das angeschaut und zwar ein Film über Heckler und Koch dann. Nee, das sind Kinder, die natürlich mit Gewalt nichts anfangen können. Und unsere Enkel, der eine hat neulich gesagt, schau, ich habe dir mit Lego ein Friedensgerät gebaut und wir wollen doch keine Panzer bauen. Und so merkt man schon, dass man in der Schule als Pädagoge, in der Familie, als Vater, Großvater, Opa den Menschen viel mitgeben kann und sie auch offen sind für den Friedensgedanken. Und nach, und das passiert dann mit den Enkeln auch, obwohl die erst 8, 9, 10 sind und auch jünger, aber mit den beiden älteren Buben kann man tatsächlich auf sehr kindgerechte Art und Weise über Krieg sprechen und sie davon überzeugen, dass Waffengewalt und überhaupt auch Gewalt in der Schule das falsche Mittel ist. Wir haben die Hand geübt, Hand ausgestreckt und dem vermeintlichen Angreifer zu zeigen und sagen, stopp, Gewalt ist keine Lösung, lass uns drüber reden.
Haben Sie manchmal so Anflüge auch von Pessimismus, wo Sie das Gefühl haben, man versucht, man steckt so viel Energie rein und möchte die Dinge ändern und es passiert einfach nichts?
Nein, das Optimismus und nach vorne blicken. Wie schaffen wir es, diese Welt zu retten? Und das ist ja nicht nur eine Friedensfrage, es ist ja auch eine ökologische Frage, mit der ich mich auch seit Mitte der 70er Jahre und dem Club of Rome und seinen Studien beschäftige. Und es ist tatsächlich insgesamt schwieriger geworden, sowohl im ökologischen Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich. Es ist schwieriger geworden, was die Instabilität der Weltlage anbetrifft. Es ist schwieriger geworden, was die Aushebelung des internationalen Rechts anbetrifft. Aber wissen Sie, ich war oft in Krisen- und Kriegsgebieten. Ich bin nach Somalia gereist. Ich bin allein 5-mal nach Türkisch-Kurdistan gereist, immer auf den Spuren des Einsatzes deutscher Waffen, des wirklich grauenhaften Einsatzes deutscher Waffen. Ich habe mit 220 Menschen Interviews geführt, die traumatisiert waren, und zwar alle 220, die zum Teil Gliedmaße verloren haben. Einer hatte eine Kugel im Kopf und war debil und die Mutter hat mir alles erklärt. Und ich habe den Menschen immer wieder in Gesprächen versprochen, ja, ich reise zurück nach Deutschland, ja, ich berichte von dem, was deutsche Waffen, aber auch russische, amerikanische, chinesische, französische, britische Waffen anrichten, wenn wir sie ins Ausland liefern. Und aus diesen Gesprächen, so seltsam das für Sie anmuten mag, habe ich Kraft geschöpft. Die Kraft, dass man Menschen helfen kann, dass man die Welt verändern kann, dass man Einfluss nehmen kann. Wir haben es ja tatsächlich mit der von mir mitgegründeten Kampagne Aktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel 2011 gegründet. Heute 150 Mitgliedsorganisationen, Brot für die Welt, Miserio und so weiter. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Rüstungsexportgesetzgebung restriktiver zu gestalten, was dann dazu geführt hat, dass deutsche Firmen plötzlich im Ausland produzieren. Da müssen wir noch drüber sprechen, weil deswegen haben wir ja dann auch ein weltweites Netzwerk, Global Net Stop the Arms Trade, gegründet. Aber es geht nach vorne, wir kommen voran, wir verbinden uns international wie national in einer unglaublichen Breite und wir müssen diesem militärisch-industriell-politischen Komplex aktiv und kraftvoll entgegentreten. Und dann nutzt Hoffnung, dann nützt Optimismus und dann nutzen die guten Argumente, aber doch nicht der Pessimismus.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Jürgen Gresslin. Seit über 40 Jahren setzt er sich aktiv gegen Rüstung und für den Frieden ein. Herr Gresslin, Sie wissen, worüber Sie reden beim Thema Waffenexporte. Sie haben viel recherchiert, Sie haben Bücher geschrieben, kritische Sachbücher über Rüstungsexporte. Sie haben Bücher veröffentlicht, Sie sind aber auch immer wieder einen Schritt weiter gegangen. Sie haben sogar Strafanzeige erstattet, zum Beispiel gegen den Waffenhersteller Heckler & Koch, weil die Gewehre nach Mexiko geliefert hatten, von denen Sie gesagt haben, dass das illegal war, diese Lieferung. Wie erfolgreich war denn Ihre Klage?
Es ging los im Herbst 2009 mit dem Anruf, man würde jetzt sagen in Englisch, eines Whistleblowers, eines Informanten von Heckler & Koch, der mir sehr glaubwürdig am Telefon versichert hat und später durch Dokumente belegt hat, dass die Firma Heckler & Koch legal Waffen nach Mexiko geliefert hat, aber dass diese dann illegal über Konzignationslager in verschiedene Provinzen, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua, geliefert wurden, die verboten waren von der Belieferung her, weil dort Bürgerkrieg herrscht und die Drogenmafia regiert und nicht die Regierung. Das hat dazu geführt, dass es dann 2010 mit unserer Strafanzeige meinerseits und unterstützt von meinem Rechtsanwalt Holger Rothbauer in Tübingen, ein sehr, sehr versierter Anwalt in Sachen Kriegswaffenkontrollgesetzen, Außenwirtschaftsgesetz, dass wir es geschafft haben, dann 2018, 2019 ein Urteil des Landgerichts Stuttgart herbeizuführen, bei dem zwei Beschäftigte, leider nicht die Geschäftsführung, aber zwei Beschäftigte verurteilt wurden. Die Firma zu einer Geldstrafe von über oder Geldabführung von über 3 Millionen Euro verpflichtet wurde, zwangsverpflichtet. Und das Urteil wurde dann im letzten Jahr, wie übrigens auch das Zick-Sauer-Urteil, 2021 vor dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesgerichtshof, bestätigt in unserem Sinne.
Sie haben auch ein sogenanntes Rüstungsinformationsbüro geschaffen, wo Sie informieren über die Tätigkeiten unter anderem des Unternehmens. Erst in Oberndorf, also dort, wo Heckler & Koch seinen Sitz hat, und dann in Freiburg. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das eine ist, Rüstungsexporte von deutschen Unternehmen, illegale Rüstungsexporte zu verhindern, die aus Deutschland erfolgen. Aber es gibt noch ein anderes Problem, nämlich den internationalen Waffenhandel. Da haben Sie ein Netzwerk gegründet, Global Net, Stop the Arms Trade. Was würden Sie denn sagen, war da Ihr größter Erfolg bisher?
Erstmal war die Antriebsväter die Tatsache, dass dann die Firma Rheinmetall Produktion von großkalibriger Munition nach RWM Italia auf Sardinien verlagert hat und von dort aus Saudi-Arabien beliefert hat und diese Munition eingesetzt wurde, todbringend auch gegen Zivilisten im Jemenkrieg. Und das Zweite war, Rheinmetall hat Deutschland verlassen beim Aufbau von ganzen Munitionsfabriken, also nicht Einzellieferungen, hat mit Denel in Südafrika ein Joint Venture geschlossen, 51% der Anteile bei Rheinmetall und produziert jetzt oder liefert jetzt ganze Munitionsfabriken, nämlich 38 in die Welt hinaus. Und da haben wir gesagt, wir müssen nicht aufhören zu recherchieren, zu publizieren, wenn die Firma raus ist aus Deutschland, sondern wir müssen ein weltweites Netzwerk, eben das Global Net Stop the Arms Trade, gründen. In englischer Sprache, in vielen weiteren Sprachen können Journalistinnen und Journalisten, können Whistleblower, können Beschäftigte von Rüstungsfirmen, aber auch friedensbewegte Menschenrechtsaktivisten, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte, Opferverbände in ihrer Sprache sehr gut recherchierte Fälle nachvollziehen. Es ging erfolgsweise los mit der Tatsache, dass wir Case One vor 3 Jahren publiziert haben, nämlich die Lieferung erstmaligen Recherchen, welche Waffen geliefert wurden an das Osmanische Reich, mit den Waffen dann der Genozid an den Armeniern verübt wurde, mit über 1 Million Tote. Und das Ergebnis war, dass Hunderttausende von Gewehren der Firma Mauser in Oberndorf, heute Rheinmetall, geliefert wurden ans Osmanische Reich und auch 5000 Krupp-Kanonen von Krupp in Essen. Und dieser Genozid verübt wurde und in Armenien das eine unglaubliche Protestwelle ausgelöst hat und wir eine ganz große Wahrnehmung hatten. Bis hin zu dem, dass wir ganz aktuell Case 7, Child Soldiers, angeschaut haben, in Zusammenarbeit mit Ralf Willinger von Terre des Hommes, dem Kinderhilfswerk, und zwar nicht unter dem klassischen Aspekt, die Kinder werden zwangsrekrutiert, werden eingesetzt und müssen selber morden. Sie sind Täter und Opfer in einem, sondern unter dem Aspekt, wo kommen denn die Kleinwaffen, also Gewehre, Pistolen, Maschinengewehre, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, wo kommen die denn immer her? Und dann stoßen wir tatsächlich auf Firmen wie Heckler & Koch. Die Waffen von Heckler & Koch sind weltweit im Einsatz bei Kindersoldaten. Aber man muss einen Satz ergänzen, die mit Abstand weit verbreiteste Kleinwaffe weltweit ist die Kalaschnikow, der Russen, wie das G3-Gewehr in etwa 15 Lizenzstädten weltweit hergestellt und mit einer ganz brutalen Wirkung. Und man schätzt, dass es etwa 100 Millionen Kalaschnikows im Einsatz gibt weltweit. Und man schätzt, dass es zwischen 10 und 15 Millionen G3-Gewehre weltweit von Heckler & Koch im Einsatz gibt. Ja. Und während wir hier sprechen und in Ruhe sitzen, sterben Menschen. In der Stunde werden 6, 7 Menschen getötet mit Waffen von Heckler & Koch. Am Tag sind es über 100.
Wir spielen jetzt nochmal Musik, Musik, die allerdings auch zum Thema passt und auch zu dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, also nochmal zu diesem schrecklichen Bild, dass tatsächlich gerade im Moment auch Menschen sterben. Es ist Musik von Reinhard May, die Sie sich gewünscht haben. Der Titel »Nein, meine Söhne geb ich nicht«.
Und eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen, Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Das war Reinhard May mit dem Titel Nein, meine Söhne geb ich nicht. Herr Gresslin, solche Lieder, also Protestlieder, Friedenslieder, meinen Sie, die können wirklich etwas verändern, vielleicht sogar Kriege verhindern?
Sie können auf jeden Fall die Kultur aufleben lassen des Friedens gegen die Unkultur des Krieges. Sie können Menschen weltweit zusammenführen. Sie können zu Friedensfestival führen und die Jugend, die dabei ist, prägen für eine ganze Generation. Wir starten beim Global Net Stop the Arms Trade nächstes Jahr ein großes Projekt, das nennt sich GN Music. Und dieses GN Step Music. Und dieses GN Step Music wird von Konstantin Wecker als deutschem Schirmherr mit betreut, und wir werden weltweit Schirmfrauen und Schirmherren haben, die auf den Kontinenten Friedenslieder, Protestlieder, Antikriegslieder, Antirassismus, Antifaschismuslieder singen werden. Und in Runde 2 würde ich mich freuen, das ist aber dann nochmal ein Jahr später, wenn wir die ersten Friedenskonzerte in Deutschland und später auch weltweit starten können. Ja, Friedensmusik, Friedenslieder können Menschen prägen für ihr ganzes Leben lang.
SWR 2 Tandem, heute mit Jürgen Gresslin. Seit über 40 Jahren setzt er sich gegen Rüstung und für den Frieden ein. Herr Gresslin, wenn Sie sich umschauen im Moment, also vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Krieges, Angriffskriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, haben Sie trotzdem das Gefühl, dass da so eine Art neuer Weltfriedensbewegung besteht? Also man hat ja doch den Eindruck, dass da gerade ganz viel passiert und Menschen darüber nachdenken, wie das möglich ist, da hinzukommen, dass die Waffen wieder schweigen.
Das ist ja genau das, was wir leisten müssen, dass wir jetzt in dieser Zeit des Krieges, und wie gesagt, ich bin jemand, der die 30 Kriege im Blick hat, weltweit und auch den Ukraine-Krieg, weil die Flüchtlinge auch bei uns in Freiburg ankommen, bei Ihnen in Baden-Baden ankommen, überall ankommen. Wir haben die Flüchtlingskinder, die Flüchtlingsfamilien hier. Wir müssen das nutzen für den Dialog, für die Integration, für die Hilfe, für die Flüchtlingsaufnahme aller Kriegsflüchtlinge. Und wir müssen es nutzen für einen neuen Dialog in der Weltgemeinschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dass zwischen 80% und 90% der Menschen auf der Welt Frieden wollen und Stabilität und Sicherheit wollen. Und nicht Krieg, weil Krieg ja nur wenigen nutzt. Ich finde eine Aussage von Papst Franziskus, die er nach einem Monat Kriegsbeginn getroffen hat, nämlich am 24. März, sehr interessant. Er sagte wörtlich: Ich schäme mich für die Staaten, die Militärausgaben auf 2% anheben. Sie sind verrückt. Zitat des Papstes, der die Gefahr eines dritten Weltkrieges auf Raten auch, Zitat, sieht. Und das müssen wir nicht nur nutzen, sondern wir müssen die Gegenbewegung aufbauen, dass Krieg einfach nicht mehr stattfinden darf, nicht mehr die Lösung sein darf, dass Menschen wie Wladimir Putin, aber auch viele andere nicht mehr an die Macht kommen. Ich wünsche mir da eine verstärkte Rolle von Antonio Guterres von den Vereinten Nationen, der endlich einmal die Kriegsparteien nach Genf an einen neutralen Ort einladen sollte.
Ja, also jetzt ist es jetzt doch noch mal ein kleines bisschen kontrovers, also gerade wenn es um die Frage geht, ob zum Beispiel Deutschland mit Waffen und auch mit einer bestimmten Form an Aufrüstung dazu beitragen sollte, dass Kriege verhindert werden. Wenn es in der Friedensbewegung jetzt manchmal auch heißt, statt Frieden schaffen ohne Waffen, als neue Form dieses Satzes, Frieden schaffen auch mit Waffen, ist das für Sie noch Teil der Friedensbewegung?
Es ist Teil des Dialogs und der Gespräche miteinander im Freundeskreis auch. Aber ich habe niemanden im Freundeskreis hier in Freiburg, der mir sagt, ich wende mich von der Friedensbewegung ab, ich bin jetzt für Waffenlieferungen. Es gibt Menschen, die bereits in früheren Zeiten Waffen für Nicaragua gefordert haben, die jetzt nochmal sagen, jetzt ist wieder an der Zeit, aber das sind die absoluten Ausnahmen für mich. Es sind auch ganz, ganz, ganz viele Menschen, und ich glaube, Herr Scholz und die Ampelkoalition täuschen sich, wenn sie so locker flockig meinen, ihre 100-Milliarden-Paket für Militär und Rüstung durchzubekommen. Klar kann man das beschließen, aber es wird eine ganz breite Front geben von Menschen, die Sicherheit neu denken wollen, die abrüsten wollen statt aufrüsten und die einen Friedens- und Sozial- und Ökologiefonds in Höhe von von 100 Milliarden fordern werden, weil wir das Geld brauchen. Wir brauchen es für die Bildung, für die Erziehung, für die Kunst, Kultur, für Gesundheit und Pflege. Und vor allem brauchen wir das Geld für den Ausbau der regenerativen Energiequellen, sprich die sozial-ökologische Transformation. Das ist Zukunft für Deutschland, aber doch bitte nicht 100 Milliarden ins Militär, in die Bundeswehr, um das nochmal auf eine Zahl zu bringen. Schon heute hat die NATO eine militärische Stärke 16-fach so groß wie Russland. Mit den 100 Milliarden sind es vielleicht den 17-fach. Was soll das? Das ist doch nicht die Lösung. Das bringt doch nicht uns weiter in Deutschland und es bringt schon gar nicht die Weltgemeinschaft weiter.
Also man sieht, es gäbe noch viel zu diskutieren. Ich bin auch sicher, dass nicht alle einverstanden sind mit dem, was Sie sagen, jetzt am Ende der Sendung. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Diskussionsgrundlage. Jürgen Gräßlin, ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ihnen alles Gute.
Herr Badarilo, ich freue mich sehr. Ich danke herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich diskutiere gern mit jedem Menschen, der sich an mich wendet und freue mich über die konstruktiven Gespräche, die wir miteinander haben. Ich will am Schlusssatz gerne noch einen Satz sagen, wenn Sie mir es noch erlauben. Lassen Sie uns nicht im Militär die Lösung sehen, sondern das Problem und deswegen uns auf eine Weg der Kultur des Friedens begeben. Vielen lieben Dank.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Celius ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Neo Trautwein und mein Name ist Patrick Bartarilo.